Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Puh, ist das heiß. Manchenorts kletterte das Thermometer in diesen Tagen ja auf fast 35 Grad. Extreme Wetterphänomene geben sich die Klinke in die Hand. War der Mai viel zu verregnet und zu kalt, folgte im Juli Hitze und Trockenheit. Der Klimawandel, er lässt sich nun wirklich nicht mehr leugnen. Man könnte es auch religiös wenden und sagen, die Schöpfung ist angeschlagen. Von uns, vom Menschen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Immer mehr Menschen sehen ein, dass der Mensch Raubbau an der Welt, an der Schöpfung betreibt und auf Kosten der Armen und der nachfolgenden Generationen lebt. Wie aber gegensteuern? Genügt es, das individuelle Konsumverhalten zu ändern, oder braucht es einen Systemschwenk? Und wir wären natürlich kein theologischer Podcast, wenn wir dieser Frage nicht einen speziellen Dreh geben würden. Was sagen eigentlich die Religionen? Was sagt die Theologie zu dieser Herausforderung? Zieht man da an einem Strang? Fangen wir mal ganz basal an. Wenn man die Dramatik der Situation erkennt, so formuliert es die evangelische Theologin Annette Schellenberg von der Uni Wien, dann braucht es weder Bibel noch Schöpfungstheologie, um ins Handeln zu kommen.
Das ist eigentlich das Gebot der Stunde, dass wir etwas machen gegen diese Ausnutzung der Schöpfung etc. Ich bin manchmal nicht ganz so sicher, wie viel uns das Alte Testament da hilft. Ich finde, wir müssen uns primär für die Erhaltung der Schöpfung oder der Welt einsetzen, einfach weil es ganz klar ist, aus naturwissenschaftlichen Gründen, es geht sonst alles zu Ende und wir selbst werden nicht überleben. Also ich muss ehrlich gestehen, ich brauche an sich die Bibel nicht, um zu diesem Schluss zu kommen, weil es einfach so offenkundig ist.
Ähnlich sieht das auch die muslimische Theologin Ursula Fatima Kovanda Yassin. Es braucht nicht die Religion, um sich ökologisch zu engagieren, aber es hilft dann doch in einigen Communities, die religiöse Karte zu spielen.
Dass nicht alle Muslime und Musliminnen, die sich engagieren, jetzt unbedingt das im Zusammenhang mit der Religion setzen. Also es gibt viele, die einfach in Organisationen mitwirken, zum Beispiel Greenpeace, wo sie sagen, ja, ich möchte was tun, und die müssen das jetzt nicht unbedingt religiös begründen. Die machen das einfach, und das ist auch manchmal so ein Kritikpunkt an dem Öko-Islam. Warum muss man das mit der Religion verbinden? Warum muss man das so hervorheben? Ich habe einfach gemerkt, dass viele Muslime und Musliminnen das betonen, weil sie einfach in ihrer eigenen Community bewusst machen wollen, dass die Religion ist jetzt nicht nur das Gebet und das Fasten und so weiter, sondern es bedeutet auch, sich in der Gesellschaft zu engagieren und eben mit aktuellen Themen zu beschäftigen, und dass das Umweltthema auch ein Thema ist, das heute sehr wichtig ist und das auch sehr verbindend ist, und da kann man auch viel bewirken. Da gibt es eigentlich viele offene Türen.
Warum aber ist der Einsatz für die Schöpfung nun trotzdem eine Sache der Theologie? Der Innsbrucker katholische Theologe und Dekan der katholisch-theologischen Fakultät, Wilhelm Guggenberger, erklärt das so.
Ich denke mir, es ist nicht denkbar, mit einem biblischen Blick auf die Welt zu sehen, ohne wahrzunehmen, dass wir für diese Welt auch Verantwortung übernehmen müssen.
Den Einsatz für Nachhaltigkeit beschreibt Guggenberger mit der Trias von Friede, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung. Begriffe, die die christliche Gesellschaftslehre seit den 1980er Jahren prägnant prägen.
Diese Begriffstrias entspricht im Grunde sehr gut dem Verständnis von Nachhaltigkeit im säkularen Bereich. Auch dort spricht man von drei Säulen der Nachhaltigkeit: einer ökologischen, aber eben auch einer ökonomischen und sozialen. Mittlerweile übrigens ergänzt durch die beiden Begriffe Peace and Partnership. Das gehört also notwendigerweise zusammen, die Motivation zum Handeln, die Glaubensinhalte und diese Felder der Weltverantwortung.
Der Mensch des Alten Testaments sieht sich selbst in einer Sonderstellung in der Welt, erklärt die Bibelwissenschaftlerin Schellenberg.
Also das eine ist der Gedanke einer Sonderstellung des Menschen, dass der Mensch im Schöpfungsganzen eine besondere Stellung hat. Das ist an sich relativ naheliegend, dass Menschen auf diese Idee kommen, denn wir haben einfach Fähigkeiten, die die Tiere nicht haben. Wir können reden, wir gehen aufrecht.
Also der Mensch wird angesprochen, dass er sozusagen Verantwortung trägt, dass er sowas wie ein Sachwalter von der Schöpfung auf der Erde ist. Also einerseits wird er erinnert an seine Verantwortung, Andererseits wird angesprochen, was der Mensch alles leisten kann. Also er kann Großartiges leisten. Er ist ein Geschöpf, das eben besonders ist, weil er eben nachdenken kann, weil er eben entwickeln kann. Und gleichzeitig wird er daran erinnert, dass er auch fehlerhaft ist. Das heißt, der Mensch kann, wenn er sich nicht bemüht oder die falschen Entscheidungen oder, sagen wir mal, egoistische, schädliche Entscheidungen trifft, kann er auch das schlimmste Geschöpf sein. Also er braucht sozusagen sich nicht erheben über andere Geschöpfe, nur weil er halt der Mensch ist, sondern da ist irgendwie so diese Waage da. Einerseits, der Mensch ist großartig geschaffen in perfektester Weise, in seinem Wesen. Und es liegt aber in seiner Entscheidung, ob er sozusagen das Beste aus sich herausholt oder ob er rücksichtslos handelt oder vielleicht sogar seine Klugheit dafür nutzt, um anderen Menschen und der Schöpfung zu schaden.
So beschreibt wiederum die muslimische Theologin Kowanda Yassin das Menschenbild des Koran. Dieser spricht als Offenbarung zu Menschen, denn Tiere würden ja schon von sich aus Gott dienen.
Also da gibt es eben Verse, wo es beschrieben wird, dass die Tiere und die ganze Schöpfung Allah lobpreist, in ihrem Sein einfach. Und sie haben sozusagen keine schlechten Absichten, so auf die Art. Aber der Mensch ist derjenige, der entscheiden kann. Und deswegen hat er einerseits eine große Verantwortung und andererseits viele Möglichkeiten.
Das Thema Verantwortung des Menschen gegenüber der Erde und deren Geschöpfe ist auch eines der Genesis. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. So heißt es in der Lutherbibel Genesis 1, Vers 26. Die Unterwerfung der Erde, die oft damit interpretiert wird, oder heutige Umweltprobleme können damit aber nicht erklärt werden, meint Annette Schellenberg.
Dieser Text mag mit ein Grund sein, aber ich glaube, grundsätzlicher dafür ist eigentlich, dass es mit im Lauf der Zeit zu einer sogenannten Entzauberung der Welt gekommen ist, dass die Menschen aufgehört haben, die Welt als Schöpfung wahrzunehmen und einfach darum viel mehr als Sache anschauen. Während früher in biblischen Zeiten und in vorbiblischen Zeiten die Menschen in der Natur häufig auch numinose Qualitäten gesehen haben, vor allem bei Bergen und Bäumen und Quellen, also die Natur so als eine Art göttlich oder Ort, wo sich Gott offenbart, gesehen haben. Und wenn man das so sieht, dann geht man viel respektvoller um mit der Natur. Und dieser Glaube, diese Vorstellungen sind im Laufe der Zeit abhanden gekommen. Ich glaube, das trägt eher dazu bei oder ist der wichtigere Grund, warum die Menschen von heute die Welt ausnutzen oder die Schöpfung ausnutzen.
Als Grund der Entfremdung von Mensch und Natur gibt die evangelische Theologin den Humanismus an. Aber auch der Monotheismus spielt dabei eine wichtige Rolle.
In vormonotheistischen Zeiten war so die wichtigste Grundunterscheidung war zwischen Ordnung und Chaos. Und Ordnung ist eben auch Schöpfung, also Schöpfung und Chaos. Und Gott ist der, oder die Götter sind diejenigen, die für diese Ordnung zuständig sind und darum engst mit dieser Schöpfung verbunden sind. Und dann im Laufe der Zeit hat sich der Monotheismus herausentwickelt und in dem Zusammenhang wurde sehr stark dann unterschieden zwischen Gott und Welt. Also Gott auf der einen Seite und die Welt auf der anderen Seite. Und dort hat das eigentlich begonnen, dass die Welt sozusagen entzaubert wurde, dass man Gott eben nicht mehr in der Welt gefunden hat oder nicht mehr in Bergen numinose Qualitäten zugeschrieben hat, sondern sehr stark unterschrieben hat, hier Gott und hier die Schöpfung als Werk von Gott. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt.
Das Wort herrschen ist in der theologischen Debatte aber nicht unbestritten, meint Schellenberg. Andere Theologinnen und Theologen würden daher eher den Begriff des Untertanmachens verwenden.
Heute ist ja die Natur die bedrohte Größe und es ist die Gefahr, dass der Mensch die Natur zerstört. Früher war das aber genau umgekehrt. Da war der Mensch die bedrohte Größe und stand dauernd in Gefahr, von wilden Tieren gefressen zu werden. Und auf diesem Hintergrund wird dann in Genesis 1 eine Vision formuliert, dass dieser Zustand überwunden sei. Und das wird so dann erzählt, dass eben Gott den Menschen diesen Herrschaftsauftrag gibt. Und im Psalm 8 haben wir einen sehr ähnlichen Text. Dort heißt es, Gott hat dem Menschen alles unter die Füße gelegt. Aber da kommt auch diese Hoffnung zum Ausdruck, dass die Natur und insbesondere die Tiere dem Menschen nicht gefährlich werden. Eine Zeit lang haben die Exegeten und Exegetinnen versucht, das sehr friedlich zu interpretieren und gesagt, das ist so eine Art Hirtenfunktion, der Mensch muss die Tiere wie ein Hirte lenken. Das ist etwas zu pazifistisch und zu friedlich. Und dann auf der anderen Seite gab es die, die eben gesagt haben, hier wird die Welt, die Ausbeutung der Welt befohlen und ganz brutal. Das zweite Verb, das gebraucht wird, ist ein das kommt häufig in brutalen Zusammenhängen vor, das stimmt. Aber von all dem, was ich weiß und was man so studieren kann rundherum, ist es meiner Meinung nach relativ klar, dass es weder das eine, weder besonders harmlos und friedlich noch besonders brutal ist, sondern es geht einfach um diesen Grundgedanken, dass der Mensch im Schöpfungsganzen gegenüber diesen anderen Geschöpfen, insbesondere gegenüber den Tieren, die Oberhand hat.
Das Thema Umwelt ist unter dem Schlagwort Öko-Islam auch wegen der immer drängenderen Fragen des Klimawandels ins Blickfeld von Musliminnen und Muslimen geraten.
Wir haben dieses Thema, es wird viel zerstört, es wird viel verschmutzt, Zukunftsprognosen sind jetzt irgendwie beängstigend. Was sagt eigentlich unsere Religion jetzt zu dem Thema? Was müssen wir machen? Also es geht eigentlich darum, dass Muslime und Musliminnen jetzt in ihrer Religion ein bisschen forschen, was eigentlich eh schon immer da war, aber wo sie wirklich sagen, okay, das ist heute ein ganz wichtiges Thema, das muss man noch verstärkt herausheben, herausarbeiten aus religiösen Grundlagen, weil es für uns heute ein wichtiges Thema ist.
Neben praktischen Grundsätzen gibt es laut Öko-Islam-Expertin Kuwanda auch eine religiös geprägte Argumentation.
Dadurch, dass es nur einen Schöpfer gibt, gibt es nur eine Schöpfung, das heißt, sie ist eins, das heißt, sie ist miteinander verbunden, also alles ist miteinander verbunden auf der Welt und jede Handlung hat irgendeine Auswirkung auf den Rest der Schöpfung. Also wenn man das jetzt mit dem Ökosystem so übersetzen will, wirkt das natürlich alles irgendwie aus. Das Gleichgewicht wird eben gestört, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche Speicher von irgendwelchen digitalen Daten in die Meere verlege und die Meere dadurch erwärmt werden, dann verändert sich eben das ganze Klima. Also das hat alles einen Bezug zueinander. Und das ist halt dann von religiöser Sicht ja auch der Begriff des Tauhid. Ein Gottglaube, die Schöpfung ist eins, weil der Schöpfer einer ist.
Ähnlich argumentieren auch christliche Schöpfungstheologien. Aber die Grundfrage bleibt: Genügt das religiöse Engagement? Noch einmal der Theologe Wilhelm Guggenberger aus Sicht der katholischen Kirche.
Genug Engagement gibt es sicher nicht. Vor allem ist dieses Engagement vermutlich nicht schnell genug, aber das gilt sicher für die Gesamtgesellschaft. Angesichts der drängenden Probleme, die sich eben aus dem Klimawandel, aus dem Artenschwund, aber eben auch aus sozialen Ungerechtigkeiten ergeben, die sich dann wiederum in Migrationsbewegungen niederschlagen und dergleichen. Angesichts dieser massiven Herausforderungen müssten wir wesentlich stärker und wesentlich schneller umsteuern. Auf der anderen Seite stimme ich aber auch nicht in den Chor derer ein, die sagen, die Kirche würde hier wieder einmal eine drängende Frage der Zeit verpassen oder verschlafen, wie die Arbeiterfrage im 19. Jahrhundert oder die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit. Ich denke, die Kirche ist hier im Grunde ganz gut mit dabei und auch die theologische Reflexion.
Nachhaltigkeit und die Sorge um Schöpfung geht aber noch viel weiter, betont Guggenberger.
Mir scheint diese Zusammengehörigkeit extrem wichtig. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das sind nicht drei additiv nebeneinander gestellte Aufgabenfelder. Ich denke mir, es liegt eigentlich auf der Hand, dass in einer Welt, in der es massive soziale Verwerfungen, Ungerechtigkeiten, Armut gibt, dass wir in einer solchen Welt mit einer Umsetzung von ökologischer Nachhaltigkeit nicht vorankommen. Und noch deutlicher ist es eigentlich im Hinblick auf den Frieden, wo strukturelle, kulturelle Gewalt herrscht. Wo gar offener Krieg herrscht, wird Umwelt nicht beachtet, wird vielmehr zerstört. Wir können nicht die Umwelt schützen wollen, ohne zugleich auf die Bekämpfung von Armut abzuzielen. Das ist das, was Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si mit dem Satz bezeichnet: Wir müssen den Schrei der Erde hören, aber auch den Schrei der Armen. Wir können also nicht auf die menschlichen Anliegen vergessen, auf eine Entwicklung im sozialen Bereich vergessen, wenn wir etwas für unsere Umwelt tun wollen. Und auf der anderen Seite betreffen gerade Schädigungen, die etwa durch den Klimawandel entstehen, in erster Linie wiederum die ärmsten Menschen. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille.
Und damit endet diese sommerlich hitzige und zugleich nachhaltige Folge von Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen. Gestaltet hat diesen Podcast Franziska Liebisch-Lehner.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.